Drei Generationen und die Waschmaschine Gottes. Das ist das Thema heute und es geht um einen kurzen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief. Was es mit den Generationen auf sich hat, das wird relativ schnell klar, wenn ich den Predigttext vorlese. Was es mit der Waschmaschine auf sich hat, das erkläre ich dann später. Im Gegensatz zu den anderen Briefen ist der erste Johannesbrief etwas, was aus dem Rahmen fällt. Es gibt nämlich weder Adresse noch Absender. Der ist auch nicht so strukturiert und wendet sich auch nicht an eine bestimmte Personengruppe. Wir haben das versucht, in verschiedene Abschnitte zu teilen und haben uns damit ein bisschen schwer getan. Und bestimmte Themen tauchen immer wieder auf und wir werden aber trotzdem so eine kleine Serie über den Johannesbrief haben. Heute geht es um drei Verse. Und diese drei Verse stehen in 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Das ist die erste Folie. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Johannes schreibt an drei Personengruppen, Kinder, junge Männer und Väter. In der damaligen Zeit war es vermutlich normal, dass man die Frauen und die Mütter nicht extra erwähnt hat. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass irgendwo eine kleine Gemeinde zusammensitzt, der Briefträger bringt den ersten Johannesbrief rein und er wird dann vorgelesen. Und die Kinder und die jungen Erwachsenen und die Erwachsenen sitzen drumherum und hören zu. Wenn das so wäre, würde Johannes konkret verschiedene Altersgruppen ansprechen. Es kann aber genauso gut sein, dass Johannes Menschen anspricht, die im Glauben unterschiedliche Reifegrade haben. Ich vermute, dass das eher der Fall ist, weil Johannes in dem Brief öfter liebe Kinder als Anrede gebraucht. Deswegen kann man sich gut vorstellen, dass das nicht nur verschiedene Altersgruppen, sondern Entwicklungsstufen im Glauben sind. Und auf diese Entwicklungsstufen möchte ich eingehen, weil man von jeder Altersgruppe etwas lernen kann. Und ich habe zu jeder Entwicklungsstufe Fragen formuliert und am Ende der Predigt werde ich die nochmal in einer Zusammenfassung zeigen. Erste Entwicklungsstufe, Kinder. Das ist die Folie 2. Was schreibt Johannes in seinem Brief über die Kinder? Erstens, ihre Sünden sind vergeben. Und zweitens, sie kennen den Vater. Damit Sünden vergeben werden können, muss man erst mal erkennen, dass man welche hat. Und in 1. Johannes 1, Vers 8 bis 10 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und ich glaube, das ist manchmal ein wichtiger Punkt, der zu kurz kommt. Weil wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, gibt es eine Lebensübergabe. Und manchmal kommt diese echte Betroffenheit über die eigene Sünde erst wesentlich später. Also bei mir war das so, ich habe als Kind mein Leben Jesus gegeben. Und eine echte Sündenerkenntnis hatte ich erst viele Jahre später. Und das, obwohl ich so eine Normalbiografie habe, so als Pastorentochter, also nicht wirklich so, dass ich jetzt so gravierendes falsch gemacht hätte. Und dann irgendwann hatte ich so eine tiefe Begegnung mit Jesus, wo er mir gezeigt hat, was alles da in meinem Herzen an verborgener Sünde und verstecktem Unbewusstem ist, was mich von ihm trennt. Und das ging über mehrere Monate, wo ich wirklich so eine ganz tiefe Erkenntnis hatte und nur noch gesagt habe, Jesus, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich bitte dich um Vergebung. Und das war für mich ein Durchbruch in meiner Gottesbeziehung. Zu erkennen, meine eigene Sünde trennt mich von Gott und es ist wichtig, da wirklich mit ihm einen reinen Tisch zu machen. Das bezeichnet die Bibel als Buße. David hatte eine ganz enge Gottesbeziehung und er betet in Psalm 19, Vers 13, wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeih mir die verborgenen Sünden. Und wenn wir die Psalmen lesen, erfahren wir, dass bei David die Sündenerkenntnis und die Bitte um Vergebung einen ganz großen Teil seiner Gottesbeziehung ausmachen. Und David wird als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet. Wahrscheinlich liegt das Geheimnis der Nähe zu Gott darin, dass man immer wieder bereit ist, Sünden zu bekennen und von Herzen um Vergebung zu bitten. Das macht uns zu Kindern Gottes, die die Liebe des Vaters erfahren. Das schreibt Johannes in dem ersten Johannesbrief in Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Ich lese das vor. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Diejenigen, die Gottes Kinder geworden sind, haben Zugang zum Vater und ihre Sünden sind vergeben. Das sind die beiden Punkte. Sie kennen den Vater. Ich erzähle ja immer ganz gern von meinen Neffen. Als einer meiner Neffen noch klein war, habe ich ihn Folgendes gefragt. Was denkst du, was Gott macht, wenn du oben im Himmel ankommst? Meine Sünden vergeben, hat er gefragt. Und dann habe ich gesagt, nein, der rennt dir entgegen und nimmt dich fest in den Arm. Und dann hat er gesagt, dann muss ich aufpassen, dass meine Rippen nicht krachen. Und ein paar Tage später hat er sein Leben Jesus gegeben. Und ich glaube, das war so ein heiliger Moment. Und Kinder haben einen Zugang zum himmlischen Vater. Es geht um diesen Zugang. Es geht um diesen Zugang zu Gott, der uns wirklich als Vater entgegenläuft und uns in den Arm nimmt. Neulich hat ein Mädchen zu mir auf meine Frage nach dem Bibellesen und Beten gesagt, ich habe Gott doch mein Leben gegeben. Was will er denn noch? Und das hat mich so bewegt und beschäftigt. Und ich ringe da noch mit einer Antwort, die verständlich rüberkommt. Es ist so schwer zu erklären. Und aus dem Grund gehe ich auf die nächste Entwicklungsstufe ausführlicher ein. Weil ich glaube, dass die Antwort darin liegt, stark im Glauben zu werden und den Bösen zu überwinden. Zweite Entwicklungsstufe, junge Männer und Frauen. Das ist Folie 3. Was steht im Johannesbrief über die jungen Männer? Betrifft auch die jungen Frauen. Sie sind stark. Das Wort Gottes lebt in ihnen. Sie haben den Bösen überwunden. Also was mir an einigen von unseren jungen Männern auffällt, ist tatsächlich ihre Stärke, also ihre Muskelkraft. also was sie sich durch hartes Training erwerben. Meine beiden Neffen zum Beispiel trainieren mit Gewichten und essen kiloweise Haferflocken für den Muskelaufbau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das imponiert mir. Weil als der Jüngere seinen 18. Geburtstag gefeiert hat, hat er keinen Alkohol getrunken, weil sonst wäre ja der Trainingserfolg vom Tag kaputt gewesen. Und von dieser Stärke und von dieser Disziplin, da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Aber um den Bösen zu überwinden, braucht es noch mehr als nur Muskelkraft. Man muss das Wort Gottes und die Gebote kennen. Und man muss sie im Leben umsetzen. Das gibt uns Widerstandskraft im Kampf gegen das Böse. Und ich möchte das anhand von zwei Bibelstellen zeigen, die mit den Themen Sexualität und Beziehung zu tun haben. In Matthäus 5, Vers 27 und 28 sagt Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Damit ist Pornografie eigentlich Ehebruch. Entweder Ehebruch in Bezug auf die eigene Person, auf die eigene Partnerin, oder wenn man Single ist, Ehebruch an der zukünftigen Partnerin, falls man später mal eine gute Ehe haben will. Und das sind nur jetzt Fakten, ohne körperliche oder seelische Auswirkungen von Pornografie. Und wenn man sich die Medien anschaut, Bücher, Liebesfilme, sogar Krimis, um jetzt nur mal das Normale, was man in den Medien so mitbekommt, zu erwähnen. Es gibt fast immer Szenen, wo zwei miteinander schlafen, die nicht miteinander verheiratet sind. Selbst in der Werbung tauchen nackte Menschen auf und Sexualität ist etwas sehr Öffentliches geworden. Alle dürfen zugucken. Es ist eine sexualisierte Welt, in der unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen irgendwie klarkommen müssen. Sie entdecken ihre eigene Sexualität, sie machen erste Erfahrungen und zum Teil tragen sie wirklich tiefe Verletzungen davon. Das sind wie so Kerben, die ins Leben hineingehauen werden. Das ist die Welt der jungen Männer und Frauen, die irgendwie klarkommen müssen. Wie gelingt Partnerschaft in einer Welt, die zum großen Teil von Scheidungen in der zweiten oder sogar dritten Generation geprägt ist? Und es scheint fast unmöglich zu sein, sich lebenslang aufeinander einzulassen. Wie kann man das lernen, wenn man das zu Hause nicht mitbekommen hat? Wie lernt man Beziehungsfähigkeit ohne ermutigende Vorbilder und Werte? Beziehungsfähigkeit entwickelt sich durch die Werte, die wir bewusst leben. Und wenn Gottes Wort und seine Gebote in uns leben und unser Leben prägen, trägt das in hohem Maß zu unserer Beziehungsfähigkeit bei. Was uns vielleicht die Eltern oder Elternteile nicht mitgeben konnten, was uns die Medien verschweigen, das kann Gottes Wort in uns bewirken und verändern. Und so können wir in einer chaotischen Welt beziehungsfähig werden. Und wir können uns auf lebenslange Beziehungen einlassen. Und damit meine ich noch nicht mal die Beziehung zum Ehepartner in erster Linie, sondern auch zu Verwandten oder zu den eigenen Kindern. Ich erschrecke immer wieder darüber, wenn ich im Altenheim mitbekomme, wie viele alte Menschen keinen Kontakt mehr zu den eigenen Kindern haben oder zu anderen lebenden Verwandten, weil sie sich irgendwann mal zerstritten haben und den Weg zur Versöhnung nicht mehr gefunden haben. Und dazu gibt es in der Bibel Anhaltspunkte. Ganz konkret, Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer in Kapitel 12, Vers 17 bis 21. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und darum geht es. Es geht darum, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das ist ja der Wochenspruch. Den hat, ich glaube, die Friederike heute Morgen schon vorgelesen. Die Herausforderung in dieser Entwicklungsphase besteht darin, das ernst zu nehmen, was in der Bibel steht, und im Alltag umzusetzen. Dazu muss man die Bibel kennen. Und es gibt nichts Effektiveres im Kampf gegen den Feind, als Gottes Wort zu kennen und anzuwenden. Dritte Entwicklungsstufe: Väter und Mütter. Folie 4. Was schreibt Johannes über die Väter? Eigentlich nur, dass sie den erkannt haben, der von Anfang an ist. Aber das ist ihm so wichtig, dass er das zweimal schreibt. Im Johannesevangelium wird eine Begegnung zwischen Jesus und Petrus beschrieben, die mich immer wieder berührt. Das steht in Johannes 21, Vers 15 bis 18. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dreimal fragt Jesus ihn, ob er ihn liebt, und gibt ihm einen Auftrag, weide meine Schafe. Dreimal steht die Beziehung im Vordergrund. Hast du mich lieb? Immer wieder kommt es auf diese Frage an, in allen Lebensphasen, aber ganz besonders in der Phase, wo wir Gott näher kennenlernen. Als den, der von Anfang an war, der ist und der sein wird. Die Frage ist, wer schreibt mit wem Geschichte? Schreibt Gott mit mir Geschichte oder bin ich Teil seiner Geschichte geworden? Jüngere gehen dahin, wo sie hinwollen, aber es kann ein Zeitpunkt im Leben kommen, wo man sich führen lassen muss. Und manchmal sind es Wege, die man sich nicht ausgesucht hätte. Und viele der erfahreneren Christen sind durch eine Schule der Zerbrochenheit gegangen. Ich glaube, es ist immer mal wieder gut zu überprüfen, wo man steht. Ob man eventuell sogar was nachzuholen oder aufzuarbeiten hat. Wir sind in der Schule Gottes und er lädt uns dazu ein, im Glauben zu wachsen und zu reifen. Und so wie es im natürlichen Leben Übergänge gibt, gibt es auch im geistlichen Leben Übergänge. Wir kennen das aus dem natürlichen Leben als Pubertät oder als Midlife-Crisis. Und im geistlichen Leben gibt es diese schwierigen Übergänge auch, wo man, die geprägt sind von Zerbrochenheit oder auch von Verwirrung, wo man nicht mehr weiß, was ist jetzt eigentlich los. Und jetzt kommt die Waschmaschine ins Spiel. Damit verlasse ich den Bibeltext aus 1. Johannes, weil da geht es nur um die drei natürlichen Altersgruppen und nicht um Entwicklungsstufen in erster Linie. Aber ich finde das wichtig. Ich finde es wichtig, um sich selber besser kennenzulernen, dass man auch diese Übergänge, dass man die auch in irgendeiner Form erkennt und sich nicht denkt, ich bin jetzt rausgefallen. Was ist jetzt eigentlich mit mir los? Sondern Gottes Schule beinhaltet auch eine Waschmaschine zum Beispiel. Ja, was meine ich mit dieser Waschmaschine? Da gibt es zum Beispiel ein T-Shirt, das von außen betrachtet eigentlich ganz sauber aussieht. Aber wenn man näher rankommt, merkt man, dass es müffelt. Stolz und Überheblichkeit sind ja erstmal keine offensichtlichen Sünden. Das T-Shirt sieht sauber aus, aber das riecht unangenehm. Sich was einbilden auf die eigene Leistung. Nicht erkennen, dass man Fehler hat und Vergebung braucht. Sich für den Nabel der Welt halten. Auf jede Frage eine Antwort oder Lösung parat haben. Sich für wichtig und bedeutend halten. Das sind Dinge, die das T-Shirt unangenehm riechen lassen. Und dann kann es dazu kommen, dass Gott das T-Shirt in die Waschmaschine steckt. Da wird es eingeweicht, gekocht und geschleudert. Man weiß nicht mehr, wo oben oder unten ist. Man wird herumgewirbelt und nach dem letzten Schleudergang ist man einfach nur froh, auf der Wäscheleine zu hängen und in der Sonne wieder zu trocknen. Und der Geruch von Stolz ist weg. Vor dem Waschmaschinengang hatte man vielleicht mehr Antworten als Fragen. In der Waschmaschine waren es nur noch Fragen. Im Schleudergang vielleicht nicht mal mehr Fragen, geschweige denn irgendwelche Antworten. Und was dann rauskommt, ist eine gewisse Demut und ein Anerkennen der Größe eines allmächtigen Gottes, der alle Fragen und Antworten in seiner Hand hält. In der Bibel kommt die Waschmaschine nicht vor, aber es gibt ein anderes Bild, was auch treffend ist, nämlich das Bild vom Töpfer und dem Ton. Oh ja, man kann das super erkennen. Also, das soll eine Töpferscheibe sein und zwei Hände, die einen Krug so drehen. Ich habe so die Gabe, Bilder irgendwie so weiterzugeben, dass die völlig dunkel auf dem Beamer erscheinen. Naja, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Wobei, in der Bibel wird das ganz plastisch beschrieben. Ich weiß gar nicht, ob jemand die Stelle überhaupt kennt. Das ist nur so eine ganz kleine Stelle. Jeremia 18, Vers 1 bis 4, schreibt Jeremia: Der Herr sprach zu mir, geh hinab zum Haus des Töpfers. Dort werde ich dir eine Botschaft geben. Ich ging dorthin und sah, wie der Töpfer gerade ein Gefäß auf der Scheibe drehte. Doch es misslang ihm. Er nahm den Ton und formte ein neues Gefäß daraus, das ihm besser gefiel. Da sprach der Herr zu mir: Volk Israel, kann ich mit euch nicht genauso umgehen wie dieser Töpfer mit dem Ton? Ihr seid in meiner Hand wie Ton in der Hand des Töpfers. Da sitzt also ein Töpfer vor seiner Drehscheibe und dreht und dreht. Und das Gefäß wächst unter seinen Händen. Und plötzlich nimmt er den Ton und knüllt den wieder zusammen. Aber warum? Ganz einfach. Wenn in dem Gefäß noch Luftblasen drin sind und das kommt in den Ofen, dann zerspringt es. Und deshalb muss man von vorne anfangen, wenn da Luftblasen drin sind. Und in der Schule Gottes kommt es manchmal zu Krisen, damit er aus uns brauchbare Gefäße machen kann. Gefäße, die unter der Hitze im Ofen standhalten. Und manchmal ist so eine Krise ein Übergang in eine neue Lebens- und Glaubensphase. Wenn wir die paar Sätze von Johannes und die Gebote von Jesus wirklich ernst nehmen und in den Alltag übertragen, dann kommen wir zu herausfordernden Fragen. Das ist die nächste Folie. Das sind die Fragen, die immer so mitgelaufen sind, die ganze Predigt. Und ich habe sie jetzt nochmal zusammengefasst. Erste Frage: Bitte ich Jesus sofort um Vergebung, sobald etwas Trennendes zwischen uns auftaucht? Zweite Frage: Erlebe ich die Vaterliebe Gottes und lebe ich in dem Bewusstsein, ein Kind Gottes zu sein? Dritte Frage: Wie diszipliniert bin ich im Widerstand gegen das Böse? Bin ich bereit zu kämpfen und mit Gottes Hilfe schlechte Dinge oder Gewohnheiten zu überwinden? Vierte Frage: Lebt das Wort Gottes in mir und hat es praktische Auswirkungen auf meinen Alltag? Fünftens: Gibt es Punkte in meinem Leben, in denen ich Gottes Gebote nicht halte? Zum Beispiel im Bereich Sexualität. Oder indem ich nachtrage und mich räche, anstatt vergebe. Sechster Punkt: Nehme ich mir die Zeit, Gott besser kennenzulernen und seine Sicht auf mein Leben und mein Umfeld zuzulassen? Siebter Punkt: Sehe ich Gott in unserer Welt als den, der von Anfang an war, der unsere Welt lenkt und Geschichte mit der Menschheit schreibt? Vielleicht spricht Jesus in der kommenden Zeit zu uns über den ein oder anderen Punkt. Oder er zeigt uns, in welcher Phase wir gerade sind. Gott ist derjenige, der die Prozesse lenkt. Und er ist derjenige, der uns überführt. Wenn wir uns öffnen und bereit sind, Veränderungen zuzulassen, wird er wunde Punkte aufdecken und er wird uns beistehen. Und letztendlich geht es darum, für das Wirken des Heiligen Geistes offen zu sein und für Veränderungen in unserem Glaubensleben. Weil uns diese Veränderung und diese Reife Stabilität geben kann und weil wir auf diesem Weg unseren Gott immer besser kennen und lieben und ehren lernen. Ich möchte jetzt die Predigt mit einem Gebet abschließen, wo es konkret darum geht, dass der Heilige Geist Punkte aufdecken darf und dass Gott in uns Prozesse der Veränderung anstoßen darf. Und wer sich damit eins machen kann, der kann einfach still das für sich mitbeten. Und dann werden wir dann zum Abendmahl übergehen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dort wirkst und in unser Leben hineinsprichst, wo wir wunde Punkte haben, wo Verletzungen sind oder wo wir einfach etwas übersehen haben. Und ich bitte dich, dass du in unserem Alltag, da wo wir das brauchen, an uns wirkst und uns veränderst. Heiliger Geist, komm über die nächsten Wochen und Monate in unser Leben, in unseren Alltag hinein, dort wo wir das brauchen und wo wir deine Veränderung brauchen. Ich bitte dich um deinen Segen und um Mut für Veränderung. Amen.